In der heutigen Folge schauen wir auf die Rekordjagd an den Börsen und das trotz Shutdown, auf den Mega-Deal zwischen OpenAI und AMD. Außerdem blicken wir auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA und der Heimatmacher-Serie mit 16 Unternehmen aus der Region.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 7.10.25, starten wir wieder rein in den Podcast. Lukas, ich hoffe mit vollem Elan, auch wenn wir heute den Tag des Morgenmuffels haben. Passt ja manchmal ganz gut zu dir, oder?
Zu mir? Ja, unbedingt.
Okay, starten wir rein in die vergangene Woche.
Spätestens mit dem Kind ist man kein Morgenmuffel mehr. Da ist man zu fremdgesteuert für. Aber da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen.
Auch ein Liedchen von singen,
ja. Nur 3 Uhr nachts.
Hast du recht. So, starten wir rein. Der DAX hat eine sehr, sehr starke Woche hinter sich. Er schloss auf Wochenbasis bei 2,69% und einem Punktestand von 24.378 Punkten. Ja, nun fehlt wiederum nicht mehr viel zum Allzeithoch vom Juli diesen Jahres. In den USA gleicht sich das Bild der letzten Wochen weiterhin. Der S&P 500 läuft und läuft weiter. Er konnte wiederum 1,09% auf Dollarbasis zulegen. Punktestand zum Wochenende 6.715 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq stieg noch etwas stärker mit 1,15%. Also auch richtig, richtig gute Bilder in den USA. Vielleicht nochmal ganz kurzer Blick Richtung Asien, Lukas. Der japanische Leitindex Nikkei konnte in der letzten Woche rund 2% zulegen. Am gestrigen Montag sogar 5%. Mhm. Grund dafür ist die Wahl der ersten japanischen Ministerpräsidentin mit Namen Sanae Takaichi. Sie steht dafür, eine marktfreundliche Politik zu machen und daher der rasante Anstieg dieser japanischen Aktien.
Vor allem lockere Geldpolitik ist da irgendwo das Stichwort.
Ne? Genau, keine weiteren Zinssteigerungen, sondern lockere Geldpolitik, genau so, wie du es sagst. Ja, das vielleicht nochmal mit dem Indizierückblick. Du hast nur ein, zwei volkswirtschaftliche Themen mitgebracht.
Ja, und das passt eigentlich gar nicht zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die Indizes in den USA so gut gelaufen sind letzte Woche. Weil letzte Woche gab es da dann noch eine Nachricht am Donnerstag. Und zwar ein Shutdown wurde bekannt gegeben. Vielleicht zum Hintergrund. Der US-Shutdown bedeutet, dass halt große Teile der Regierung einfach komplett stillstehen, weil sich der Kongress und der Präsident nicht auf ein neues Haushaltsgesetz einigen konnten. Das gab es zuletzt auch in der ersten Amtszeit von Donald Trump, ich glaube 2018, 2019, so den Jahreswechsel. Aber dadurch, dass sie sich da nicht geeinigt haben, können jetzt ohne dieses Gesetz viele Behörden gar kein Geld mehr ausgeben. Und dadurch sind Millionen von Staatsangestellten aktuell unbezahlt, müssen entweder unbezahlt arbeiten, pausieren, also in den Zwangsurlaub gehen. Und der aktuelle Stillstand liegt tatsächlich nicht daran, dass das Gesetz positiv votiert wurde, sondern die Abstimmung über das Ende der Debatte noch nicht stattgefunden hat. Und für das Ende dieser Debatte braucht man nämlich 60 Stimmen. Und die Republikaner haben aktuell irgendwo die leichte Mehrheit, ich glaube mit 55 Stimmen. Das heißt, für das Gesetz sollte es da eigentlich keine Probleme geben, weil die Republikaner das quasi fast alleine durchwinken können. Aber diese Debatte muss mit 60 Stimmen beendet werden. Und deswegen ist diese Debatte noch nicht beendet. Und deswegen kann über das Gesetz nicht abgestimmt werden. Und die Folgen sind tatsächlich überall spürbar in Amerika. Gerade auch, was die Touristenbranche angeht. Museen, Nationalparks und bestimmte Ämter bleiben geschlossen. Sicherheitskontrollen dauern länger, Flüge verspäten sich und das ist natürlich ein Stillstand, der nicht nur in Washington ist, sondern die ganze USA belastet.
Aber auch für uns jetzt in dem Podcast dann relevant oder für Marktteilnehmer relevant, weil Arbeitsmarktdaten nicht mehr bekannt gegeben werden, Inflationsdaten nicht bekannt gegeben werden, solange der Shutdown ist. Also auch da für den Kapitalmarkt ein Stück weit Blindflug auch, ne?
Ja, absolut. Normalerweise waren ja letzte Woche Freitag sogar Arbeitsmarktdaten, die wir heute nicht verkünden können, weil es halt keine gab. Ja.
Ja, und je länger das geht, desto mehr Unsicherheit und Blindflug ist im Markt. Es könnte dazu führen, dass die Märkte dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen panischer drauf reagieren, aber da sind wir ganz, ganz weit von weg, ganz im Gegenteil.
Ja, das ist das Komische. Die Märkte laufen, obwohl dieser Shutdown ja schon wohl nicht unerhebliche Auswirkungen hat.
So ist es, ja.
Ja.
Das war's von deiner...
Ja, sonst gab's ja keine Daten, hast du gerade ja auch gesagt. Ja, genau.
Aus den USA nicht und Deutschland, Europa war dann auch relativ ruhig aktuell, ne? Gut, machen wir den Rückblick einmal rund. Die 10-jährige Bundesanleihe ist im Wochenverlauf geringfügig gestiegen auf 2,71%. Die Treasuries aus den USA sind leicht gestiegen auf 4,15%. Ich habe mir die 30-jährigen Anleihen nochmal angeschaut. Sind auch leicht gestiegen auf 4,74%. Aber auch da sieht man jetzt irgendwie keine Angst, keine Panik hinsichtlich des US-Shutdowns, ne? Also, dass da irgendwo Renditen wegrennen, sieht man nicht. Ich komme zu Gold. Ja, Gold. Ja,
Gold, jeden Tag, gerade eben noch die Nachricht, Shutdown verhilft zum neuen Jahreshoch, aber wie wirst du jetzt wahrscheinlich auch sagen.
Genau, ne, also da ist irgendwie kein Deckel in Sicht. Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen in dem Podcast mit Marco gesagt, da waren wir bei 3,7 irgendwo bei der Feinunze, ob wir die 4.000 Dollar Marke in diesem Jahr noch sehen. Christoph habe ich das letzte Woche gefragt und dich mag ich das gar nicht mehr zu fragen, weil wir sind jetzt, also in der letzten Woche konnte die Feinunze 3,38% gewinnen und wir haben gestern das Jahreshoch, Allzeithoch von 3.975 US-Dollar je Feinunze gesehen. Also da fehlt dann definitiv nicht mehr viel. Nicht ausgeschlossen, dass wir heute die 4.000...
Frage an dich, sind wir die 4,5 noch oder?
Irgendwann, ich glaub, wir liegen irgendwann bestimmt mal.
Im Dollar liegen wir, glaube ich, aktuell fast bei 50% im laufenden Jahr.
Genau, das
ist schon Wahnsinn.
Ja, sehr, sehr guter Run, auch nach dem sehr guten Jahr 2024, also es läuft da irgendwie ungebrochen weiter, auch eine Folge aus den ganzen geopolitischen Themen, die wir ja sowieso Woche für Woche hier besprechen und jeder von uns auch mitkriegt. Wir kommen zu den Bitcoins, beziehungsweise den Kryptos, also da zu den Bitcoin, auch da Profiteur dieses Shutdowns, zumindest kann man sich so auslegen. Dieser konnte jetzt nach etwas schwächeren Wochen in der letzten Woche deutlich zulegen und raste ebenfalls auf dem Allzeithoch. In der letzten Woche konnte der Bitcoin 12,23% zulegen und stand zum Wochenende bei 124.583 US-Dollar. Die Marke konnte da auch nochmal geknackt werden. In der Spitze standen wir jetzt schon über 125.000 US-Dollar. Ich habe ja hier in den letzten Wochen und Monaten hin und wieder mal meine private Wette mit André einfach mal angeteasert.
Jetzt haben wir Oktober.
Ich löse es aber nicht auf. Ich löse es in dem Podcast, in dem nächsten Podcast mit André mal gemeinsam auf.
Ja, das ist fair.
Liebe Grüße an André mit dem Augenzwinkern. Ich freue mich auf
nächste Woche,
das Geschenk. Ich weiß gar nicht, wann wir nächstes Mal dran sind, aber da werden wir es nochmal aufnehmen.
Okay.
So, das soll es aber zum Rückblick gewesen sein. Du kommst zum ersten Unternehmen, Lukas. Ich würde mal behaupten, du hast echt brandheiße News aus dem Bereich AI und Chips mit dabei.
Genau, ja, gestern kam da noch eine Nachricht rein, die wahrscheinlich der ein oder andere mitbekommen hat. Und zwar haben AMD und OpenAI, OpenAI ist ja hinter ChatGPT quasi das Unternehmen, einen gemeinsamen Deal veröffentlicht. Und zwar soll dieser Deal auch OpenAI so ein bisschen verhelfen, die Abhängigkeit zu Nvidia zu verringern. Und AMD war der Profiteur, stieg gestern rund 30%. Aber vielleicht mal kurz der Reihe nach, AMD gibt es seit 1969 und ist circa 330 Milliarden Euro groß, also Marktkapitalisierung. Also auch kein kleines Unternehmen, will ich jetzt mal hier kurz anmerken. AMD ist, wenn man so will, der Hauptkonkurrent von Nvidia und erstellt ebenfalls auch Grafikkarten und Prozessoren. Vertreten sind diese dann in Gaming-PCs, normalen PCs, Spielekonsolen, Servern und halt auch Rechenzentren. Und Produktbereiche sind die CPUs und die GPUs, Chips für Spielekonsolen. Und ja, im Prinzip ist GPU ja gerade das Thema, was man maßgeblich benötigt für die ganze Power rund um KI. CPU hat man mir erklärt, ist quasi so das Gehirn von dem PC, der ist so ein bisschen verknüpft und GPU ist das Muskelpaket, was dann halt ganz, ganz viele Dinge auch gleichzeitig kann. CPU macht der Reihe nach und GPU macht alles gleichzeitig. Und deswegen sind GPU-Chips halt maßgeblich für das ganze Thema rund um KI. Und das ist natürlich dann auch gerade der Wachstumstreiber von AMD oder beziehungsweise auch von Nvidia. Kunden von AMD sind zum Beispiel Microsoft, Google, Sony, Tesla, aber auch jetzt natürlich OpenAI. AI und viele, viele mehr. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Deal, der dann gestern angekündigt war. Und zwar gab es hier ein großes Agreement mit OpenAI, die in den kommenden Jahren massiv Grafikkarten bzw. Chips auch von AMD dann kaufen wollen. Und das wird laut dem CFO zig Milliarden an Umsatz bringen. Man geht, also zumindest der Markt geht von dreistelligen Milliardensummen aus. die natürlich dann auch dazu geführt haben, dass die Aktie gestern so hochgesprungen ist. Spannend ist dann auch tatsächlich, dass OpenAI zusätzlich Optionen bekommt, die AMD-Aktien zu kaufen. Und zwar sind diese Optionen an Ziele geknüpft. Zum Beispiel soll dann die Aktie von AMD bei $600 stehen. Das ist dann können sie eine Tranche kaufen. Aktuell sind wir bei $200. Das heißt mal eben eine Verdreifachung des Aktienkurses. Aber auch bestimmte Rechenkapazitäten, die zur Verfügung gestellt werden, sollen führen dazu, dass OpenAI bestimmte Tranchen von der AMD-Aktien kaufen können. Ist gedeckelt auf 10% von den AMD-Aktien.
Zu einem sagenhaften Preis.
Ja, genau. Ne? Spannend ist der Preis, zu dem dann OpenAI die Aktien kaufen können, und zwar 1 Cent. Aktueller Kurs ist, meine ich, jetzt habe ich es hier gar nicht stehen, aber irgendwo bei 280, $300 ungefähr. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, $200 sind wir ungefähr. 170 Euro, ja, $200.
170 Euro.
Zu 1 Cent können sie dann die Aktie kaufen, ist aber wie gesagt gedeckelt auf 10% vom insgesamten Unternehmen, aber das soll ab 2026 schon losgehen mit dem Deal und soll dann über die nächsten Jahre so ein bisschen sich ziehen. Damit ist AMD also neben Oracle jetzt auf jeden Fall die nächste große Aktie, die auch sehr stark abhängig von der Zukunft von OpenAI ist.
Ja, da ist ja noch Broadcom mit involviert, da ist Nvidia. Ne?
Ja, aber also, die sind breiter aufgestellt.
Ja, aber die sind ja auch in Kooperation jetzt mit OpenAI gegangen, also das ist schon noch ein bisschen, finde ich auch, kann man kritisch sehen, dieses linke Tasche, rechte Tasche, Geldgeschiebe von einem zum anderen Unternehmen und diese Prinzip, Deals, die da gemacht werden.
Die Deals, ich glaube 100 Milliarden wurden da vor ein paar Wochen angekündigt von Nvidia noch zu investieren. Die investieren in OpenAI. OpenAI verpflichtet sich, die Produkte von Nvidia zu gehen, und Nvidia kriegt dann indirekt das Geld wieder zurück, und so ist es jetzt quasi bei OpenAI und AMD. Ja, die investieren in AMD, AMD liefert die Produkte und dann
und
dreht sich das.
Und sämtliche Kurse gehen nach oben, Umsatzerwartungen gehen nach oben, aber irgendwie ist es nur linke Tasche, rechte Tasche. Durchaus kritisch auch zu beobachten, wie ich finde.
Ja, absolut. Und gerade jetzt die Abhängigkeit der Unternehmen zu OpenAI, das meinte ich gerade mit Oracle, wo der große Deal dann auch verkündet worden ist. AMD jetzt auch der nächste große Deal, die schon von dem gesamten Umsatz dann eine relativ hohe Gewichtung haben, während dann Broadcom zum Beispiel noch recht groß und breit aufgestellt ist, die nicht so abhängig von OpenAI sind. Und das Gleiche gilt natürlich dann für Nvidia.
Und man muss ja sagen, OpenAI immer noch ein defizitäres Unternehmen. Wir wollen in den nächsten Jahren erst in die Gewinnzone rutschen. Und habe jetzt gestern noch vernommen, OpenAI ist aktuell das teuerste private Unternehmen der Welt. Irgendwie letzte Finanzierungsrunde, letzte Woche 500 Milliarden US-Dollar Bewertung. Dürfte
wahrscheinlich SpaceX nicht weit von weg sein, aber ja, das ist definitiv so. Spannend ist dann auch jetzt, dass natürlich die ersten Analysten das Kursziel von AMD nach oben hin anpassen. Im laufenden Jahr ist AMD jetzt bei knapp 50% plus, Nvidia, größter Konkurrenz quasi, bei 18%. Also im laufenden Jahr sieht man da so eine
lag aber auch nur an gestern, ne?
Ja, lag bei 30%, dann sind sie ungefähr gleich auf. Spannend ist, wenn man dann nochmal auf 5 Jahre guckt, Nvidia ist da bei 1272%, während AMD bei, René?
Weniger, hätte ich geschätzt.
Ja, schon mal gut.
Was hast du gesagt, 1200?
1272, Nvidia 5 Jahre.
620%.
Ja, kannst du nochmal deutlich weiter nach unten hin anpassen. 154% auf 5 Jahre.
Wie gesagt, mehr geschätzt, ja.
Aber ja, das soll es gewesen sein zu dem Deal, der da gestern im Laufe des Tages kam. 30% sind sie nach oben gesprungen, großer Deal mit OpenAI. Bleibt auf jeden Fall spannend und sollte man weiterhin beobachten, diese ganzen Deals, die da stattfinden.
Ja, durchaus.
Aber da sieht man, dass KI auch immer noch nicht am Ende ist, was die Investitionen angeht.
Genau, durchaus Bewegung drin, auch schon mal mit dem Schielen auf die nächste Berichtssaison, die jetzt ja dann in der nächsten Woche dann, glaube ich, wieder vor der Tür steht mit den Banken, die dann anfangen. Und da kommen irgendwann auch wieder die Tech-Unternehmen. Da wird ja auch wieder auf die CapEx-Schätzung geschaut. Ne? Also es bleibt spannend, auch in dem Bereich IT, Tech, Software, AI. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ich komme jetzt aber zu einem anderen Bereich, zu Nike. Ein paar Informationen mitgebracht. In der letzten Woche wurden Zahlen von Nike bekannt gegeben und Nike hat sich im aktuellen Quartal überraschend gut geschlagen, zumindest relativ gesehen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 1% auf etwa 11,72 Milliarden US-Dollar und auch der Gewinn pro Aktie von 49 Cent lag deutlich über den Erwartungen. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter. Während Nike in Nordamerika und im Großhandelsgeschäft wieder etwas Schwung aufnimmt, macht der chinesische Markt weiterhin Sorgen und die Umsatz Umsätze dort sanken spürbar. Ja, nach einer schwierigen Phase vollzieht Nike gerade einen personellen Neuanfang. Ich hatte, glaube ich, vor 3 Monaten oder 6 Monaten auch schon mal Nike hier im Podcast und darüber berichtet, dass
Ilya... 3 oder 6 Monate.
Ja, zur letzten Quartals... zum letzten oder vorletzten Quartals oder Earnings Season, genau. War ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, sorry Lukas. Genau, da hatte ich schon gesagt, dass Elliot Hill im September 2024 die CEO-Rolle von John Danaher übernommen hat. Danaher hatte stark auf den Direktvertrieb um Lifestyle-Produkt gesetzt, wodurch Nike zwar digitaler wurde, aber gleichzeitig Marktanteile im Kerngeschäft, also im Sportsegment, verlor. Überbestände, Rabatte und ein schwaches China-Geschäft belasteten die Bilanz. Und der Aktienkurs kam in den letzten 2 Jahren deutlich unter Druck. Hill gilt jetzt als jemand, der die Marke wieder zurück zu sportlicher Performance und stärkerer Händlerpartnerschaft führen soll. Zentraler Teil davon ist die sogenannte Win-Now-Strategie. Sie soll kurzfristig Erfolge liefern, indem sich Nike wieder stärker auf bewährte Bestseller konzentriert und enger mit Handelspartnern zusammenarbeitet, Kooperationen mit Sportstars etc., statt alles dann über die eigenen Stores und Online-Kanäle zu pushen. Ja, und dann steht ja noch ein weiterer potenzieller Umsatztreiber in den Startlöchern, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA.
Stimmt, die haben die Trikots übernommen, ne?
Ja. Für Deutschland, genau. Ja. Aber insgesamt die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht vor der Tür. Für Nike da fast ein Heimspiel. Marketing bzw. Analysten rechnen mit bis zu 1,3 Milliarden Dollar Zusatzumsatz durch Trikots, Merchandising und Marketing rund ums Turnier. Und besonders spannend, Nike startet aktuell 6 der 10 Top-Teams der FIFA-Weltrangliste aus. Darunter USA, England, Frankreich und Brasilien. Also eine Bühne, die schon sehr, sehr beachtlich ist.
USA Top-Team Weltmeisterschaft?
Ja, die sind in den letzten Jahren relativ stark. Also im globalen Vergleich sind die jetzt nicht die Premium-Nation, aber in der Weltrangliste sind sie durch gute Erfolge auch bei den Heimatturnieren ganz gut nach oben gekommen. Da ist Deutschland zum Beispiel nicht in den Top 10. Ja. Ja, historisch gesehen haben Weltmeisterschaften Nike immer wieder Schübe gegeben bei Umsatz, Sichtbarkeit und Markenwahrnehmung. Ja, doch, die Erwartungen sind diesmal ja schon enorm an dieser Heim-WM. Ja, und wenn der WM-Hype sich nicht direkt in den Zahlen zeigt, könnte das kurzfristig natürlich auch wieder für Druck sorgen. Also das muss man dann beobachten, wie viel da schon wieder eingepreist ist. Aber ich komme gleich zu den Aktienperformances, die echt nicht gut aussehen. Lukas, du kannst da, glaube ich, auch ein Liedchen von singen. Wir haben die Aktie ja immer mal wieder im Blick. Sieht echt bescheiden aus. Ja, unterm Strich aber, glaube ich, irgendwo doch Licht am Ende des Tunnels. Kommen aber mal zu den Aktienperformances. Also im laufenden Jahr steht die Aktie bei minus 4,5%, auf 3 Jahre bei minus 14,5% und auf 5 Jahre bei echt schwachen 41,68% im Minus. Oh. Also fast halbiert. Also ich glaube, nun darf auch mal was kommen von der Seite her. Was sagen die Analysten? Die DZ-Bank ist hingegangen und hat die Aktie von Halten auf Kaufen hochgestuft. Aktueller Kurs, wir liegen aktuell bei 71 Dollar, Kursziel der DZ-Bank 85 Dollar. Wir haben insgesamt Zugriff auf 39 Analystenschätzungen, 17 Mal kaufen, 6 Mal übergewichten, 14 Mal halten, nur einmal untergewichten und einmal verkaufen. Das liest sich auch, glaube ich, ganz okay. Das durchschnittliche Kursziel liegt 16% über dem aktuellen. Ja, also mal schauen, ob dieses große Ereignis WM da was für die Aktienperformances tun kann. Und das soll es zu Nike gewesen sein. Lukas, du guckst so skeptisch oder?
Nee.
Du guckst nicht skeptisch.
Super.
Dann kommst du jetzt zum regionalen Teil.
Zum regionalen Teil, ja, genau. Klar. Und heute haben wir nicht ein Unternehmen aus der Region, sondern gleich 16 Unternehmen und zwar alle aus der Region. Vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache, allerdings keine Produktwerbung, sondern einfach nur ein Riesenlob auch an unsere Leute, die diese Videos erstellt haben, zusammengeschnitten haben und die ganze Arbeit drumherum hatten. Und zwar geht es hier um eine, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, eine super interessante Serie auf unseren sozialen Kanälen, ob es dann Instagram, LinkedIn ist oder ja alles, was irgendwo bespielt werden kann. Die Serie besteht aus der Vorstellung von 16 Unternehmen aus unserer Region und ich fand es super spannend, da mal reinzuhören, weil man auch da, ich glaube, die Unternehmen kennt man alle, nur diese Insights aus den Unternehmen und dann auch so ein paar spannende Stories vom Unternehmen, super interessant und auch sehr interessant, wie stark und international unser Westmünsterland dann doch ist. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, ich würde einfach vorschlagen, hört euch mal den Trailer an.
16 Unternehmen, 16 Geschichten, 16 Heimatmacher. Sie schaffen Arbeitsplätze, Perspektiven, Identität. Sie sind die, die anpacken, mit Mut, mit Machergeist, mit Haltung. Vom Handwerksbetrieb bis zur Hightech-Schmiede, vom Familienunternehmen bis zum Weltmarktführer. Wir zeigen, das Westmünsterland ist nicht bloß eine Region, sondern ein Versprechen an die nächste Generation, an gute Arbeit, an echtes Unternehmertum. Und wir als Bank, wir sind nicht nur dabei, wir sind mittendrin, weil wir stolz sind auf unser Westmünsterland, wo Heimat Zukunft macht.
Wo Heimat Zukunft macht, ne? Ja, also die Reihe heißt Heimatmacher, ne?
Heimatmacher, ja. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen. Der Trailer macht meiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Einige Videos sind tatsächlich schon hochgeladen. Schaut sie euch gerne mal an. Und ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob wir nicht sonst vielleicht im Rahmen unseres Podcasts auch mal auf das ein oder andere Unternehmen hier eingehen und die Inhalte aus den Videos dann oder vielleicht noch on top welche auch mal vorstellen hier.
Gute Idee.
Passt ja auf jeden Fall meiner Meinung nach eigentlich so die Vorstellung von diesem regionalen Teil auch ist. Von daher, ja, war es das auch zu dem regionalen Teil.
Was sagen wir? Arsch auf Eimer, ne? Darf man hier gar nicht sagen.
Nein, wollte ich nicht sagen.
Okay, kommen wir, also danke dafür, ich glaube, super interessant. Kommen wir zum Ausblick.
In der Hoffnung, dass die Zahlen dann vermeldet werden.
Das ist vielleicht. Es, ne? Also der Datenkalender ist sowieso relativ leer, aber ja, mal gucken.
Vielleicht holen die ja einiges nach und wird dann voller.
Ob aus den USA irgendwas kommt. Wir haben eigentlich so von den wichtigsten Themen am Freitag eigentlich das US-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Das dürfte kommen. Sonst haben wir auch noch Arbeitsmarktzahlen, ich weiß gar nicht, Mittwoch, Donnerstag, die noch kommen könnten. Eventuell, wenn der Shutdown bis dahin sich erledigt hat, müssen wir beobachten. Schon Unternehmenszahlen auch relativ dürftig, relativ wenig, was jetzt in der laufenden Woche ansteht. Wir haben am 9. Oktober Pepsi und Südzucker und Delta Airlines und am 10. Oktober Gerresheimer. Aber das war es dann auch von dieser Woche. Und wie gesagt, ich glaube, ab der Woche danach, Ende nächster Woche, dürfte es dann wieder Fahrt aufnehmen mit den Banken, mit den Großbanken. Aber Lukas, ich glaube, das soll es für diese Woche gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ja. Lassen uns gerne ein Abo da, empfehlen uns weiter, schreiben Feedback an podcast@vprivatebanking.de.
Wir packen den Link von dem Trailer nochmal mit rein und überall, wo es die Sachen zu finden gibt.
Super, alles klar.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.